Ja, und wer jetzt erwartet hat, es kommt die Sommerfolgen von uns, der muss sich jetzt noch 4, 5 Tage genügen. Nein, wir haben uns entschieden, eine kurze Sonderfolge aufzunehmen, denn es gab so ein paar Ereignisse letzten Tage, die machen das vielleicht notwendig. Und dementsprechend würde ich sagen, let's go.
Der Politikgeflüster-Podcast.
In einem offenen Brief an seine Wähler wirft Biden das Handtuch nach einer mehrwöchigen Hängepartie. Zu groß der Druck aus den eigenen Reihen, zu gering die Erfolgsaussichten für eine mögliche Wiederwahl. Ich glaube, dass es im besten Interesse meiner Partei und des Landes ist, wenn ich zurücktrete und mich für den Rest meiner Amtszeit ausschließlich darauf konzentriere, meine Pflichten als Präsident zu erfüllen.
Der Politik-Podcast vom EHG.
Nun kann sie aus seinem Schatten treten, Geschichte schreiben, als erste Präsidentin der USA. Doch kann sie das schaffen? Häufig wird ihr vorgeworfen, sie sei unsichtbar, wirke distanziert. Wer ist Kamala Harris überhaupt? Eine Frage, die auf diesem afroamerikanischen Festival in New Orleans eher als Witz gemeint war.
Who is Kamala Harris?
The Vice President of the United States.
Es wird ein großartiges Rennen und falls es eine faire Wahl ist, wird Donald Trump mit Abstand gewinnen, falls Wahlen noch fair sind.
Ja, sag mal TM, wie überrascht warst du denn von den Ereignissen letzten Tage auf einer Skala von 1 bis 10?
Sagen ziemlich überrascht, so eine 7 bis 8, weil in den vorangegangenen Tagen ist ja so einiges passiert, hat sich einiges getan in Amerika. Nicht nur hat Donald Trump ein Stück Ohr verloren, nein, es ging ja quasi drunter und drüber. Biden hat ja erst angekündigt, antreten zu wollen, hat sich kampfeslustig gezeigt, sage ich mal, hat sich schon so präsentiert in den Medien, als wolle er unbedingt um jeden Preis weitermachen und sich wiederwählen lassen als Präsident oder es zumindest versuchen. Und dann auf einen Schlag, ohne irgendwem vorher Bescheid zu geben, so wie es jetzt rauskommt, eines ganz kurzen Zeitraums hat er sich entschieden, zurückzutreten, hat diese Erklärung veröffentlicht, die gerade schon angesprochen wurde. Und damit ist es jetzt so ein bisschen schon vorherbestimmt, dass Kamala Harris eben die neue Kandidatin wird. Und es stellt sich die Frage, wie viele Erfolgsaussichten da sind. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Also es tut sich einiges gerade auf der anderen Seite des großen Teichs.
Ja, und vielleicht, wenn schon mal die DPA so eine Blitzmitteilung verschickt, das haben sie zuvor, habe ich gelesen, nur gemacht als der Papst zurückgetreten ist und als die Queen gestorben ist. Sonst haben die noch nie Blitzmitteilung verschickt, also so kurz, Schnellmitteilung. Wenn das der Fall ist, dann haben wir gedacht, dann müssen wir uns auch nochmal treffen und darüber sprechen. Und das ist heute der Sinn dieser Sonderfolge gewissermaßen, so ein bisschen auf diesen beiden Rückblick und die Folgen des Ganzen zu sprechen zu kommen. Und auch wenn wir eigentlich in den Ferien sind, habe ich gedacht, ach mein Gott, wir machen es trotzdem. Kurz und knapp, allerdings heute nur und ohne Gast. Aber die Frage, wie überrascht ihr seid, würde ich auch den Rest vielleicht noch weiterleiten. ML, was würdest du sagen? Wie überrascht warst du denn auf einer Skala von 1 bis 10 von dem, was in den letzten Tagen da passiert ist?
Ja, also ich würde mich da grob anschließen. Ich würde auch mich so in einem Bereich 6 bis 7 einordnen. vor allem eben, weil der Rücktritt von Biden so überraschend kam. Obwohl ich sagen muss, dass aufgrund von Memes und generell dem Verhalten im Internet, wo sich so ein bisschen über die Wahlen der USA auch lustig gemacht wurde, man, naja, vielleicht schon irgendwie damit rechnen konnte, einfach, dass es da vielleicht einen Wandel gibt. Dass es jetzt mitten im Wahlkampf passiert, ist eine andere Sache. Aber ich finde, sonst liegen andere Nachrichten eher im Schatten dessen, weil man den Blick eben so auf die USA richtet und das Interesse da auch hingeht, weil man gespannt ist, wie es sich jetzt ab jetzt entwickelt und was jetzt kommen wird. Genau.
Das sind ja alles auch Themen, die wir uns heute anschauen wollen. JV, letzter in der Runde. Wie war deine Überraschung? Wie groß war dein Pegelausschlag quasi?
Ja, also ich würde sagen, ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders als meine Vorredner. Ich war nicht wirklich überrascht von der Mitteilung, dass Joe Biden nicht nochmal antreten wird. Ich würde sagen, ich gebe dem so eine 4 oder 5. Ich würde das einfach damit begründen, dass sich das im Hintergrund schon immer so ein bisschen, also vor allem in letzter Zeit so ein bisschen schon abgezeichnet hat, dass Joe Biden, dass einfach sehr viel Druck auf ihm lag, meiner Meinung nach, vor allem aus seiner eigenen Partei, dass es da einfach sehr viele Leute gab, auch prominente Demokraten, die ihm das ja nahegelegt haben. Das drang ja dann auch immer, dem eben viele Parteigenossen das nahelegen, dass er nicht mehr antritt. Und ich glaube, dass der Druck dann einfach irgendwann zu groß geworden ist. Und dass daher fand ich das dann nicht wirklich überraschend, dass dieser Schritt dann irgendwann als logische Folge dieses Drucks gegangen wurde. Und von daher würde ich sagen, ja, so eine 4 oder 5.
Über die Gründe werden wir gleich nochmal in Ruhe sprechen, als allererstes. Aber natürlich sind wir froh, dass derjenige bei uns heute auch dabei ist, der zumindest, also er ist noch weit davon weg, aber alterstechnisch am besten nachvollziehen kann, wie sich vielleicht in beiden fühlt. Ein bisschen, in Ansätzen zumindest. Hans, schön, dass du auch da bist.
Hallo.
Hans, wie überrascht warst du?
Ich kann so eine Skala nicht machen, tut mir leid. Das hat zwei Ebenen. Die Tatsache des beiden Rücktritts an sich, die war wenig überraschend. Da haben Journalisten, zu denen auch ich gehörte, eigentlich seit seinem völlig missratenen Debate, Streitgespräch mit Trump, war die allgemeine Einschätzung, hier werden solche Schwächen der Person deutlich, das kann er gar nicht durchhalten. Also das hatte sich in der Tat sachlich abgezeichnet. Der Zeitpunkt und die konkreten Umstände, die haben dann natürlich, die waren überraschend, aber insgesamt, es hat sich etwas umgesetzt, der Rücktritt, was eigentlich nach auch meiner Auffassung unvermeidbar war.
Ich glaube, da sind alle sich ja relativ einig, dass das aus unserer europäischen Sicht unvermeidlich war. Vielleicht ist trotzdem der erste Schritt, den man sich nochmal angucken könnte, über die Gründe zu sprechen. So ein paar Sachen wurden ja jetzt schon angedeutet. Also wir hatten schon über die Frage der Debatte gesprochen und die Folgen des Ganzen. Trotzdem ist es interessant, weil auch wir in unserer letzten Ausgabe, also in der letzten regulären Ausgabe, ja einen Schwerpunkt auf die USA gelegt hatten. Und so medienkritisch muss man sein, wir an keiner Stelle gesagt haben, der wird's nicht, sondern der tritt nicht an, gar keiner Stelle, sondern wir hatten eigentlich nur den Fokus auf Trump. Deshalb ist die Frage auch aus der Sicht interessant, Mensch, was sind denn so Gründe, die ihr seht? Thiam, du kannst ja gerne mal starten, was waren für dich so die Gründe für diesen Ausstieg Bidens jenseits vielleicht auch des mit oder auch jenseits des Duells?
Also natürlich war dieses Duell letztendlich ausschlaggebend, wage ich zu behaupten. Aber es hat sich ja schon angedeutet. Also es hat sich ja über die letzten Monate schon immer wieder offenbart, dass Biden eben gewisse Schwächen aufweist, die durch sein Alter begründet sind. Die Republikaner haben das ausgenutzt. Die Republikaner haben damit sehr offensiv Wahlkampf gemacht, insbesondere Trump. Der ist ja quasi in diesem Gebiet zu Hause, sich über solche Sachen lustig zu machen. Und dann kommt noch hinzu, dass, wie JV schon gesagt hat, eben mehrere hochrangige Demokraten es Biden nahegelegt haben. Ich glaube, wäre das nicht geschehen, wäre es vielleicht nicht zu diesem Entscheidungsprozess gekommen. Aber dadurch, dass eben zum Beispiel ein Obama es ihm sogar nahegelegt hat, und Obama ist eigentlich sehr zurückhaltend, was solche Aktionen betrifft, und eben auch weitere hochrangige Demokraten das in der letzten Zeit so nacheinander eintröpfelnd gefordert haben, ist eben dieser Druck, von dem JV schon gesprochen hat, immer höher geworden. Und der hat sich letztendlich eben dazu ausgewirkt, dass Biden trotz dessen, dass er sich so kampfeslustig gezeigt hat, entschieden hat, zurückzutreten. Also wie Hans schon angesprochen hat, es war eigentlich die logische Folge, dass er zurücktritt. Aber sich davor dann nochmal so kampfeslustig zu geben und sozusagen diesen überraschenden Cut zu machen, das war eben nicht abzusehen, wie ich finde.
Dazu würde ich aber noch sagen, dass Biden eben auch erst in den Wahlkampf gegangen ist und nicht sofort zurückgetreten ist, weil er eben in seiner Partei, also von den Demokraten, auch bestärkt wurde. Also die haben sich auch eigentlich darauf geeinigt, zu sagen, gut, wenn jemand gegen Trump gewinnt, dann Biden. Und deswegen ist es dann auch eben erst dazu gekommen. Aber wie TM jetzt auch schon gesagt hat, sind dann eben die Stimmen der Kritiker, so wie ich das mitbekommen habe, einfach immer lauter geworden. Und irgendwann hat er eben auch darauf gehört, vermutlich auch mit viel Rücksprache dann eben mit seiner Vizepräsidentin, genau.
Aber ganz kurz, bevor du gleich kannst, eine Frage stelle ich mir dann schon. Also dieses TV-Duell wurde ja von seiner eigenen Partei, seinen eigenen Spin-Doktoren ja eigentlich gewollt. Ne? Sie wollten so ein frühes Duell, sie wollten frühzeitig zeigen, zu was er in der Lage ist. Jetzt hätte man noch intern das viel früher schon erkennen können. Also es ist ja nicht so, dass, also wir als Öffentlichkeit vielleicht erst da, aber spätestens da. Hätte man nicht intern schon viel früher ihn da quasi aus der Schusslinie nehmen müssen? Oder Gegenargument, sind denn nicht eigene Machtansprüche, die er gehabt hat, oder seine Familie zu groß? Das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle, die wir vielleicht als Aspekt mal noch so ein bisschen mitdenken könnten bei der ganzen Geschichte. JV, du kannst gerne fortsetzen und danach Hans.
Ja, also ich würde vielleicht direkt darauf eingehen, was Sie gesagt haben. Also ich denke auch, dass vor allem dieser Aspekt, dass eben sein eigener Machtanspruch, dass er eben ja wieder derjenige sein will, der Trump am Ende schlägt, dass er wieder der Präsident sein will, das ist einfach zu hoch. Also denke ich mal, dass es einfach wirklich ein ausschlaggebender Punkt ist, dass er da an der Stelle auch wirklich sehr viel Druck, dass da sehr viel Druck gemacht werden musste, dass er überhaupt diesen Schritt in Erwägung zieht, zurückzutreten. Weil er hat ja auch irgendwann mal, glaube ich, so sinngemäß gesagt, dass der Einzige, der ihn aufhalten könnte, nochmal Präsident zu werden, Gott wäre. Hat er irgendwie so sinngemäß irgendwann mal gesagt. Und ich denke mal, dieses Zitat zeigt es auch sehr deutlich, diesen Machtanspruch von ihm. Und das ist eben, da hatten auch wenn sich viele prominente Demokraten ja dafür ausgesprochen haben, dass er nicht mehr weiter kandidiert, war dann wahrscheinlich einfach sein eigener Wille stärker, weshalb sich dann am Ende die Demokraten relativ lange erst nicht durchsetzen konnten, die das gefordert haben, bis er dann irgendwann natürlich gemerkt hat, dass der Druck dann zu groß wurde. Das ist ja dann klar, dass er dann auch den Schritt gegangen ist, aber zumindest zu Beginn, denke ich mal, er hat da sein eigener Wille erstmal auf jeden Fall dominiert.
Hans?
Man muss bei politischen Handlungen, politischen Systemen immer bedenken, dass solche Gremien ihre eigene Dynamik haben. Und man versucht dann natürlich an getroffenen Entscheidungen, solange es nur irgendwie geht, festzuhalten. Und das war zunächst die Entscheidung gewesen, Biden ist unser Kandidat, er ist der Einzige, der Trump schlagen kann, also halten wir daran fest. Die Ansetzung des Duells so früh hätte natürlich oder hat natürlich den Hintergrund, dass man bei der demokratischen Kampagnenplanung dachte, man kann die Funktion Bidens als amtierender Präsident ausnutzen gegen Trump. Das würde schwerer wiegen als die Schwächen, derer man sich dann bewusst war. Es hat sich anders rausgestellt. Und dann hat man zunächst wirklich versucht, Biden selbst und sein Umfeld zu sagen, ja, schlechten Tag gehabt und war erkrankt und so weiter. Und dann zeigte sich aber, dass das nicht trägt. Und dann gab es weitere Ausfälle in weiteren öffentlichen Veranstaltungen. Das heißt, die kritische Substanz gegenüber Biden hat dann signifikant zugenommen. Und der Moment, an dem Biden erkannt hat, dass er zurückziehen muss, der ist nach allem, was inzwischen bekannt ist, wenige Stunden vor dieser Erklärung erfolgt. Und es gab dafür einen ganz klaren Hintergrund. Es war so, dass er aufgesucht wurde von Menschen, die Umfragen bei den Demokraten in den Swing States kennen. Die haben ihm deutlich gemacht, anhand aktueller vorliegender Zahlen, dass Kandidat Biden keine Chance hat in den Swing States, also die Staaten, die man unbedingt braucht, um eine Präsidentschaftswahl zu gewinnen, die Biden bei der letzten Wahl gewonnen hatte, dass diesmal keine Chance mehr bestand vor dem Hintergrund dieser Entwicklung und der Kritik, dass Biden die gewinnt. Und damit ist Biden deutlich gemacht worden von seinen eigenen Leuten, du hast keine Chance mehr, gegen Trump zu gewinnen. Und erst als ihm das deutlich gemacht wurde von den eigenen Leuten, hat er sozusagen das Handtuch geworfen und hat dann gesagt, es ist im Interesse der Partei und des Landes, dass ich mich jetzt zurückziehe. Das ist bei nüchterner Betrachtung, jetzt wird gesagt, das ist wirkliche Leadership, da hat einer politische Verantwortung übernommen. Das kann man so sehen, ist aber schön Färberei. Der tatsächliche Fehler dahinter ist, dass Biden dies nicht schon vor einem Jahr gemacht hat. Er hatte, das darf man nicht vergessen, als er angetreten ist, hat er signalisiert, dass er bestenfalls für eine Amtsperiode wohl Präsident sein würde und dass man sogar damit rechnen könnte, dass er seine Vizepräsidentin Kamala Harris schon in der Legislaturperiode aufbaut als Nachfolgerin. Nichts davon hat er gemacht. Nichts. Harris schwache Vorstellung als Vizepräsidentin hatte auch damit zu tun, dass Biden sie nicht gelassen hat. Also das, was man jetzt Biden sozusagen als ehrenhafte und ehrbare, später aber richtige Einsicht zuschreibt, tatsächlich ist das zumindest gleichen Teilen eine viel zu späte Reaktion gewesen. Biden ist nicht nur der strahlende, seriöse Altersheld, als er jetzt erscheint.
Nur ein Gedanke, du kannst gleich, Hans, würde mich in der Sicht mal drauf interessieren. Also deine Argumentation kann man völlig folgen. Ich verstehe die komplett. Es gibt nur eine Sache, die ich gestern gelesen habe in der Washington Post, glaube ich, die ich recht interessant fand, nämlich der Ansatz, warum er nicht schon vorher zurückgetreten ist, neben seinem Machtanspruch, den er selber hatte und seine Familie hat, war da auch die These formuliert worden, wer denn dann? Also die Umfragen, die du zitiert hast, die sicherlich jetzt schlechter geworden sind, ohne Frage, haben aber eigentlich gesagt, außer ihm gibt es in der Demokratischen Partei kaum jemanden, den man auch im Laufe dieser Zeit, die du genannt hast, also vom Jahr, hätte aufbauen können und stärken können. Also wie geht es mit der These um, dass quasi die Demokratische Partei so ein bisschen das Merkel-Problem hat, also was quasi nach einer großen Führungsperson will man dann intronisieren und aufbauen und deshalb auch diese Entscheidung so lange vor sich hingeschoben hat, weil man halt nicht wusste, wen und wie man überhaupt vorgeht. Wie gehst du damit um?
Ja, das ist natürlich eine Argumentation, die eine innere Berechtigung hat, aber sie ist auch ein bisschen die Schwäche der Merkel'schen Alternativlosigkeit. Nichts ist alternativlos. Was wäre denn gewesen, wenn Biden als Präsident im Amt gestorben wäre, so erkrankt wäre, dass er es gar nicht hätte weiter ausführen können, dann wäre Kamala Harris sofort von einer Minute auf die andere Präsidentin geworden, hätte das Amt übernehmen müssen. Also dieses Argument zu sagen, ja, wer denn dann, ist insofern ein schwaches, weil es die realistische Alternative gar nicht benennen kann. Es geht immer davon aus, zu sagen, ja, wir haben ja noch den Amtierenden. Und das, was wir jetzt erleben, in diesen zwei Tagen, seit seinem Rücktritt und dem Vorschlag, dass Harris es machen soll, was wir jetzt erleben, erstens, der Auftritt von Harris in einer komplett anderen Performance, als sie das die 3 Jahre der bisherigen Vizepräsidentschaft gemacht hat. Und zum Zweiten auch die Umfragen. In den nationalen Umfragen liegt Harris im Moment Prozentpunkte vor Trump. Biden war Prozentpunkte hinter Trump. Das hat sich also, alles Momentaufnahme, innerhalb weniger Tage gewandelt. Und allein diese Wandlung in einer stark medial orientierten, hochvolatilen, auch entscheidungsvolatilen Gesellschaft, die wird mit diesem Ja, wer denn dann Argumentation, ist die überhaupt nicht mehr kompatibel. Diese Wer denn dann Argumentation ist eine machtstabilisierende, aber eigentlich eine konservative. Und ich glaube übrigens, dass bei Biden nicht nur der Machtwille dahinter steckt, sondern auch tatsächlich, er hat geglaubt, dass er der Einzige sei, der überhaupt Trump nochmal verhindern könne. Das ist eine Hybris, eine Selbstüberschätzung, die dazu beigetragen hat, dass er so lange und viel zu lange und auch der Apparat der Partei viel zu lange daran festgehalten hat. Zu den Bedenklichkeiten des Rücktritts gehört ja auch, dass Biden auch deswegen zurückgetreten ist, weil wichtige Finanziers, also sogenannte Donors des US-amerikanischen Wahlkampfes, die haben in den letzten Wochen einfach kein Geld mehr gegeben. Ja, die haben ihre Unterstützung eingefroren. Und nachdem Harris sozusagen inoffiziell benannt wurde, haben die Demokraten oder hat sie den größten, in Anführungsstrichen, Geldsegen erfahren, den es jemals innerhalb von 24 oder 48 Stunden gab. Über 100 Millionen Dollar. Also auch das zeigt an, welche Kräfte, und das ist bedenklich, weil es ganz furchtbar ist, wenn Wahlchancen faktisch von der Unterstützung von Millionären oder Billionären abhängen, was in den USA der Fall ist. Aber das sind Faktoren, die eine Rolle spielen.
Gut, TM, du musst lange noch warten. Leg los.
Ja, ich finde, man muss nochmal hervorheben, das US-amerikanische System hat diese Entscheidung ja auch so beeinflusst, weil der Einzige, der eben diesen Rücktritt herbeiführen konnte, war schlussendlich Biden selbst. Also er stand ja schon fest als Kandidat eigentlich. Das heißt, es musste Druck von außen auf ihn ausgeübt werden, damit überhaupt dieser Rücktritt zustande kommen konnte. Also der musste quasi von ihm kommen. Und um jetzt vielleicht ein bisschen auf die Fortführung einzugehen, also wer tritt nun an und was hat es eigentlich mit dieser Kamala Harris auf sich, von der die ganze Zeit gesprochen wird? Tatsächlich ist es ja so, dass im Zuge von Bidens Rücktritt verschiedene Leute, verschiedene Kandidaten auch gefordert haben. Ganz groß im Gespräch war ja auch Michelle Obama. Die hat aber schon vor langer Zeit und auch immer wieder gesagt, sie möchte eigentlich gar nicht in diese Position gedrückt werden und möchte auch nicht an der Politik auf diese Weise teilnehmen. Also sie hätte die Prominenz, sie hätte die Beliebtheit und sie hätte die Möglichkeit, Trump zu schlagen, käme aus dieser Position, möchte das aber gar nicht. Deswegen verstehe ich persönlich nicht, warum das in den Medien so hochgehypt wird, weil wenn sie sich dagegen entscheidet, dann ist das nun mal ihre Entscheidung und da wird sich wenig machen lassen. Kamala Harris hingegen ist eben die logische Folgerung, die jetzt zustande kommt. Sie hat ja schon den Wahlkampf quasi zusammen mit Biden gemacht, könnte jetzt auch auf das Geld zurückgreifen, was eben Biden schon bereitgestanden hat, plus diese zusätzlichen Einnahmen, von denen Hans gerade gesprochen hat. War die Vizepräsidentin, kommt ursprünglich aus Kalifornien. Ihre Mutter kommt aus Indien und ihr Vater aus Jamaika. Also hat auch sehr diverse Wurzeln, wäre auch die erste weibliche Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika, war meines Erachtens nach auch die erste weibliche Vizepräsidentin und würde eben verschiedene Wählergruppen wieder repräsentieren, die durch Biden eben nicht so repräsentiert worden sind. Also zum einen die weiblichen, die Afroamerikaner, die indischstämmigen, also sie würde super viele Leute eben ansprechen, die durch Biden nicht so stark angesprochen worden sind. Dann kommt noch hinzu, dass sie, wenn ich mich nicht täusche, was habe ich mir aufgeschrieben, Generalstaatsanwältin in Kalifornien war und damit gegen Trump natürlich so einiges Wissen hätte und einige Fähigkeiten hätte, die sie einsetzen könnte, weil Trump ist ja, hat ja immer mal wieder das ein oder andere Gerichtsverfahren am Hals. Das heißt, sie könnte durchaus gut damit umgehen und durchaus gut auf diese Schwächen eingehen. Und wenn man sich mal ihre Politik anschaut, also ihr innenpolitisch steht sie auch sehr für diese Abortion Rights, also dass sie sich damit befasst, dass eben Frauen das Recht auf Abtreibung bekommen, was natürlich auch nochmal eine riesen Wählergruppe anspricht. Außerdem ist sie natürlich schon super bekannt, dadurch, dass sie eben diese Vizepräsidentenrolle hatte, also man bräuchte nicht so viel Neukandidaten aufbauen. Und es kommt dann noch hinzu, dass sie, oder was ein bisschen gegen sie spricht, ist natürlich, dass sie jetzt in dieser Vizerolle nicht so gut aufgebaut worden ist durch Biden und auch mit Aufgaben betraut worden ist, wie eben, dass sie sich mit der Migrationskrise an der Mexiko-Grenze befassen musste, was ihr halt nicht geglückt ist. Aber es ist auch eine super undankbare Aufgabe als Vize. Und in diesem Schatten hat sie sozusagen ein bisschen gelitten. Aber wir sehen es ja jetzt, wie sie auftritt, wie sie sich präsentiert. Sie ist 19 Jahre jünger als Trump und auf einmal schlägt dieses Altersargument, was Trump immer gegen Biden gezogen hat, komplett gegen ihn aus, weil er jetzt der älteste Präsidentschaftskandidat jemals ist.
Gut, das war ganz, ganz viel von dir. Danke für die schöne Überleitung, by the way. JV, setz gerne fort. Ich habe zwar zwei Gedanken noch, aber die mache ich danach.
Ja, ich hätte auch noch einen Gedanken dazu, was TM gerade gesagt hat, und zwar einfach was den Wahlkampf angeht, denke ich, dass es dieses Jahr, dass wir das wieder sehen wird, dass es wieder ein ganz besonders schmutziger Wahlkampf werden könnte. Das zeichnet sich vor allem dadurch ab, dass Trump ja jetzt auch versucht, also man hat ja jetzt gehört, dass diese Spendengelder, die quasi von Biden jetzt auf Harris übertragen werden sollen, dass diese Spendengelder, dass Trump versucht, das vor Gericht irgendwie zu erklagen, dass diese Spendengelder nicht mehr an Harris gehen können. Und das ist, glaube ich, schon so ein erster Schritt dahin, dass man wieder sehen wird, dass es wieder ein ganz schmutziger Wahlkampf sein wird, wo wieder alle Seiten versuchen werden, sich zu gegenseitig schlecht zu machen. Vor allem natürlich Trump wird das versuchen. Und das ist einfach nur so der Gedanke, den ich mal loswerden wollte dazu, dass Trump ist ja immer, wie wir alle wissen, besonders gut darin, die Schwächen bei anderen Leuten zu finden und selten irgendwas Positives. Und das wird er, glaube ich, diesen Wahlkampf dieses Jahr auch wieder ganz besonders nutzen bei Kamala Harris. Da hat man ja, glaube ich, auch zum Beispiel dieses markante Lachen, was Harris ja hat, immer bei ihren Auftritten, was man ja auch in vielen Videos zum Beispiel gesehen hat. Dieses markante Lachen, das wird ja von vielen auch eher auch demokratischen Politikern und Wählern auch eher als positiv wahrgenommen, was sie eben sympathisch macht. Und Trump versucht das ja jetzt aber wieder komplett umzudrehen und ihr das zur Last zu werfen, dass eben dieses markante Lachen ein negativer Punkt ist, dass sie irgendwie die verrückte Kamala Harris sei. Und das sind, finde ich, so Punkte, die man einfach sehen muss, dass es einfach wieder dahin steuert, dass es ein ganz besonders schmutziger Wahlkampf wird.
Vielleicht zwei Gedanken, Tiam, du kannst gleich einen Gedanken nochmal zur Frage des Verfahrens, du hattest es angesprochen gehabt, also die Verfahren gegen Trump, man darf jetzt hier nicht vergessen, dass das Supreme Court Urteil, meine Güte, ihm da so ein bisschen natürlich entgegenkommt, weil die ja klar festgestellt haben, dass du als Präsident quasi Immunität hast und man dir nachweisen muss, dass du privat tätig geworden bist. Und das würde jetzt dazu führen, dass alle Verfahren zumindest erstmal rein rechtlich sich hinziehen werden, also werden für diesen Wahlkampf keine Rolle mehr spielen. Das Zweite ist zu Kamala Harris, wurde jetzt sehr viel schon richtig gesagt. Ich habe so zwei Gedanken noch. Also erstens darf man nicht vergessen, Kamala Harris ist, weiß Gott, nicht links. Also ich denke, Trump wird versuchen, sie so hinzustellen. Ist sie aber nicht. Sie ist eigentlich schon sehr konservativ in ihren Ansichten. Also es gibt ja dieses Beispiel, wo sie sich so gegen Marihuana-Umgang so stark eingesetzt hat als Generalstaatsanwältin. Und auch in ihren Positionen überhaupt nicht links, sondern klar konservativ. Das kann eine Stärke, auch eine Schwäche sein, wird man jetzt sehen, wie das funktioniert. Also klar, alle, die Bernie Sanders orientiert links sind, wird sie damit nicht abholen. Aber ist die Frage, ob die nicht generell sowieso demokratisch wählen und in diesen Swing States es nicht darauf ankommt. Und zweiter Gedanke ist, ja, also sie ist ja gerade sehr erfolgreich beim Thema Jugend, also die ganzen TikToks, die es mit ihr gibt, die jetzt in kürzester Zeit da alles überrollt haben, sind enorm. Die Zahlen sind enorm, was jetzt die Umfrage bei der Jugend betrifft, also 17 bis 35-Jährige, es betrifft natürlich auch die Dunkelhäutigen, ohne Frage. Aber ich glaube, ankommen wird es am Ende doch auf die weiße Bevölkerung, so gerade in diesen besagten Swing States, und da bin ich skeptisch. Also nicht, weil sie als Person da nicht funktionieren kann, also gerade ihre Performance, Hans hat schon angedeutet, da kann sie was gegen Trump setzen. Sie kann auch performant sein, sie kann wirken, darüber haben wir letzte Ausgabe ja gesprochen. Ich bin aber skeptisch, ob sie diese Person damit so erreicht. Und dann wird es wahrscheinlich davon abhängen, wen sie als ihren vermeintlichen Vize aufstellt und inwiefern der das bedienen kann. Und da wird sie strategisch klug denken, denke ich mal. Da wird sie nicht so wie Trump sein. Also Trump hat ja letztlich jemand gewählt, der Speicherlecker von ihm sein kann und nicht nach Umfragen geguckt. Das wird sie anders machen. Ich bin aber trotzdem skeptisch, ob das am Ende reichen wird und ob das auch reichen wird, damit diese Person abzuholen. Dafür ist der Wahlkampf, glaube ich, auch noch zu lang. Ne? Und man darf sich auch nicht von der aktuellen Welle so irritieren lassen. Auch ein Schuldzug ist schon mal durch Deutschland gefahren und dann irgendwann relativ schnell entgleist. Man muss also ein bisschen aufpassen, dass man das einordnet. Aber grundsätzlich wäre ich ja eher sehr positiv gegenübergestellt, sehe nur an diesem Punkt so ein Problem vielleicht. Aber Dem, du kannst ja ansetzen und dann gerne Hans, deine Position würde mich ja besonders interessieren.
Also man muss ja auch dazu sagen, dass zu Biden Trump, also als es noch Biden gegen Trump hieß, ein Großteil der Amerikaner, also nicht die Mehrheit, aber schon, ich glaube, ein historisch signifikanter Anteil eben gesagt hat, dass sie eigentlich keinen der beiden so richtig gut finden, auch eben aufgrund dieser Altersgeschichte zum Beispiel. Und dieses Problem würde natürlich Harris so ein bisschen beheben, diese Lücke eben schließen. Und ich glaube, dass es auch vor allem darum geht, Nichtwähler zu mobilisieren. Und ich glaube, das gelingt Harris eben ganz gut, nicht bei den Weißen zwingend, aber eben bei der Jugend, die vielleicht sonst gesagt haben, von den beiden alten Säcken will ich gar keinen, entschuldige meine Ausdrucksweise. Und ich glaube eben, dass es, also ich kann verstehen, dass sie sagen, es kommt viel auf die weiße Bevölkerung an, aber ich glaube, dass auch die anderen Bevölkerungsschichten schon signifikant sind und sie eben viele Milieus mobilisieren kann, die vorher den Demokraten so langsam abhanden gekommen sind, wie ich finde, eben gerade die afroamerikanische Bevölkerung, die hispanischstämmige Bevölkerung und so weiter und so fort. Und ich glaube auch, dass Bidens abrupter Rücktritt, der jetzt gerade kam, ihren Ticken in die Hände gespielt hat, auf der Basis, dass natürlich Trump und seine Kampagne nicht so viel Zeit hatte, sie komplett in den Fokus zu nehmen und sich auf sie einzuschießen. Also das kommt jetzt, das läuft jetzt natürlich massiv an, dieser Zug der Beschimpfungen und Beleidigung. Aber trotzdem war diese Zeit nicht da und deswegen hat sie jetzt aus dem nicht so einen relativ guten Stand ein positives Bild, was ja auch in den Medien repräsentiert wird. Ich meine, ich denke, ich bin gerade aus einer Kokosnusspalme gefallen. Ist ja so das, was so viral geht. Ich glaube, der ein oder andere hat es vielleicht schon gesehen. Und auch ihre Art und Weise, eben dieses Lachen, das macht sie zumindest bei den jüngeren Leuten, glaube ich, wesentlich sympathischer und nahbarer als so manch anderen. Und ich glaube auch, dass Sie schon recht haben, Herr Kabisch, dass es sehr darauf ankommt, welchen Kandidaten oder Kandidatin sie als Vize auswählt. Ich denke, es wird eben auf jemanden hinauslaufen, der eben die ältere Bevölkerung anspricht, die weiße Bevölkerung anspricht, der vielleicht auch eher, was weiß ich, linkere Ansichten vertritt. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, um eben strategisch noch mehr Milieus abzugreifen, noch mehr Leute anzusprechen. Und ich glaube, es ist jetzt eben eine Frage wirklich auch, wie der Wahlkampf abläuft, was für Ereignisse jetzt noch aufkommen und ob Trump es schafft, seine Schmutzkampagne, seine Beleidigungskampagne gegen sie so gut aufzubauen, dass sie funktioniert. Es kann nämlich auch sein, dass das Ganze so ein bisschen nach hinten losgeht, wie es ja jetzt schon mit der Alterssache eben nach hinten losgegangen ist, weil er natürlich jetzt sich selbst, sage ich mal, in die Falle gelockt hat, weil er jetzt eben dieser älteste Kandidat ist, wie ich bereits ansprach.
Hans.
Der Drops ist alles andere als gelutscht. Da stimme ich dir völlig zu, Pierre. Das ist ganz eindeutig. Das Einzige, was man feststellen kann, ist, dass Harris sozusagen diesen Starting Point gut erwischt hat. Ja, sie hat ihre Start. Im Grunde ist es, sagen wir, wie eine Mittelstrecklerin, die gut aus den Startblöcken gekommen ist, nachdem sie lange Zeit eigentlich nur die Reserveläuferin gewesen war. So, das ist festzustellen. Mehr ist es aber auch nicht. Die Zustimmung und auch diese positiven Ratings, die ich vorhin zitiert habe, dass sie da auf einmal vor Trump liegt, ja, das ist ein bisschen so, als wenn in einem völlig vermieften Raum irgendjemand das Fenster aufmacht, dann kommt frische Luft rein, da sind alle erleichtert. Das ist aber an sich noch nichts Dauerhaftes. Die Wahlen in den USA, wie auch in vielen anderen medial stark geleiteten Gesellschaften, werden am allerwenigsten durch reale politische Inhalte entschieden. Es ist bedauerlich, aber es ist so. Sondern es sind das, was man im weiteren Sinne kulturelle Faktoren und Einschätzungen nennen kann. Und das ist die Karte, die Trump immer gespielt hat und immer spielt und immer sagt, diese korrupten Demokraten, alles linksradikales Gesocks, die fahren Amerika an die Wand und wir wollen es wieder groß machen. Das ist inhaltlich alles überhaupt nicht gestützt, aber es verfängt auf der Ebene von Vorlieben, Einstellungen und das wird Trump weitermachen, macht er jetzt schon. Er hat auch, das sind seine aktuellen Aussagen, nicht? Indem er sagt, ja, Kamala Harris, die ist ja noch linksradikaler als Biden, das sowieso schon war. Und sie ist die DEI-Hire, also das auf Deutsch freundlich übersetzt, würde man sagen. Sie ist die Quotenschwarze. Ja? Das ist reiner Kulturkampf. Und Trump versucht damit und die Republikaner versuchen damit sozusagen ihr kulturelles Lager für eine Wahlentscheidung zu mobilisieren, die so aussehen soll, dass die sagen, so eine Frau wollen wir überhaupt nicht an der Spitze haben. Und dem kann aber Harris entgegensetzen, indem sie die Themen, mit denen Trump das argumentiert hatte, nämlich das Alter von Biden, seine Gebrechlichkeit und so weiter, dem begegnet sie auch in dieser Rolle. Sie setzt sozusagen dem Kulturkämpfer Trump eine eigene Kultur der Aggression und des Aufbruchs gegen Trump entgegen. Es ist jetzt das erste Mal, dass Trump sozusagen konfrontiert wird mit seinen eigenen Mitteln der Öffentlichkeitswirkung. Wer von den beiden damit das jeweils eigene Lager und mögliche, nennen wir es Wechselwähler oder Menschen, die gar nicht zur Wahl gegangen wären, mobilisieren kann, das ist die spannende Frage. Die wird die Wahl entscheiden. Und das ist jetzt überhaupt nicht abzusehen, was sich da in den nächsten 2,5 Monaten noch tun wird. Es ist überhaupt nicht abzusehen. Das Rennen ist offen, das Rennen ist eng und es kann wirklich jeder, der sich traut, jetzt eine Prognose zu machen, ist, glaube ich, ein Spieler am Roulette-Tisch, der sagt, meine Prognose ist, es kommt rot und ich setze alles auf rot. Seriös ist das nicht.
Pierre, willst du?
Ja, vielleicht noch ganz kurz eine Sache, die mir gerade eingefallen ist. Natürlich kommt dieser Biden-Rücktritt eigentlich den Demokraten auch noch aus einem anderen Grund gelegen. Dieses Trump-Attentat, was wir jetzt nicht groß thematisiert hatten, was aber, glaube ich, jedem in den Medien vorgeworfen wurde, hat natürlich medial riesige Wellen geschlagen. Und diese Wellen werden jetzt aber gebrochen, beziehungsweise durch die Wellen der Demokraten ersetzt, weil jetzt natürlich Harris im Fokus steht und Bidens Rücktritt. Das war somit die einzige Sache, die noch medial präsenter werden konnte und dies geschehen und verhindert jetzt natürlich, dass das Trump-Attentat so massiv ausgeschlachtet wird mit, wie versucht es Trump darzustellen, Biden und Harris wollten mich nicht schützen und haben eben gezielt versucht, dass ich dabei draufgehe und so weiter und ich habe mein Stück Ohr für die Freiheit verloren und was weiß ich alles. Das ist natürlich jetzt gelungen für die Demokraten. Und ich glaube, wie Hans gerade gesagt hat, es kommt auch viel darauf an, jetzt diesen Schwung, den Kamala Harris eben durch diese abrupte Nominierung, diese Unterstützung, die sich ja jetzt von vielen Seiten schon gewahr ist, diesen Schwung eben mitzunehmen und damit eine erfolgreiche Kampagne zu fahren und möglichst fehlerfrei und mit wenig Angriffsfläche da gut durchzukommen. Und ich möchte vielleicht noch auf eine weitere Sache eingehen. Und zwar ist Harris ziemlich schnell, hat sie festgestanden, als die Kandidatin der Demokraten klar, es war naheliegend. Aber ein bisschen das Problem daran ist natürlich, wo ist die Legitimation? Also es gab wenig internen Wahlkampf, es gab wenig interne Konkurrenz um jetzt diesen Nachfolgeposten, was natürlich auch den Gegebenheiten geschuldet war. Und das hätte natürlich auch zu massivem Chaos führen können. Deswegen ist es vielleicht so, wie es jetzt ist, ganz gut. Aber der Nachteil ist natürlich, dass in Bezug auf die Wählerschaft sie nicht so unfassbar legitimiert ist, weil eben dieser Prozess nicht da war, wo sie sich durchgesetzt hat. Und deswegen ist es vielleicht auch gut, Obama hat sie ja nicht sofort unterstützt in seinem ersten Statement, was er gegeben hat, sondern hat erstmal sich nur bei Biden bedankt für seine Arbeit als Präsident und so weiter. Eben weil sich vielleicht auch zeigen soll, dass sie aus eigener Kraft das schafft und aus eigener Kraft eben so auftreten kann, wie sie es jetzt tut. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und entscheidend, um ihr eben diese Präsenz zu geben, die sie gegen Trump braucht.
Völlig richtig. Also demokratietheoretisch ist das äußerst kritisch, wie es abgelaufen ist. Sie wird natürlich formal vermutlich im August bestätigt werden mit irgendeiner Art Gegenkandidaten, den man noch aufstellt, der Form halber. Aber du hast recht, den ganzen Vorwahlkampf ist sie nicht durchgelaufen. Jetzt kann man aber entgegenhalten, das hast du auch richtig gesagt, naja, es ist doch gerade die Not da dran. Also klar hätte man, ich habe eine Quelle gelesen, die gesagt hat, jetzt hätte man so einen Wahlkampf inszenieren können, ne, hätte das nochmal die Zeit sich geben können. Ja, ja, hat man die Zeit gerade aktuell? Ich glaube nicht. Und die Zahlen und die Umfragen und die Gelder, also alles, was wir angesprochen haben, spricht dafür, dass der Weg, den sie jetzt gegangen sind, nicht demokratietheoretisch, aber wahltaktisch wahrscheinlich der klügere war. Ja, vielleicht noch zwei Schlussgedanken. Hans hat richtig gesagt, ich glaube, wir haben mit Kamala Harris jetzt jemanden, die ganz anders performant auftreten kann, auch im Vergleich zu Trump. Letzte Ausgabe darüber ja intensiv gesprochen, wie gut Trump ankommt, aufgrund dessen, dass er auf der Bühne einfach brillieren kann. Also nicht, weil er vollständige Sätze spricht, das kann er, glaube ich, genauso wenig wie Biden, aber er kann halt anders auftreten, er wirkt anders und alleine überlegt dir, also die Situation, er wird angeschossen, weiß, er ist außer Lebensgefahr, stellt sich hin und ruft Fight. Ja, es ist Instinkt. Also Instinkt, sowas zu können, ist eine Kunst und das auch so zu inszenieren, ist eine Kunst. Und wenn jetzt Kamala Harris kommt und das genau ähnlich kann, also nicht, bitte nicht angeschossen wird, so meine ich es nicht, aber dass sie sich genauso hinstellen kann, auftreten kann, ist das schon mal sehr gut. Und dann vielleicht letzter Schlussgedanke noch. Wir haben letzte Ausgabe auch sehr intensiv über das System USA gesprochen. Und das ist, glaube ich, das muss nochmal klar werden. Wir reden nicht in der deutschen Logik, wir brauchen bundesweite Mehrheiten, die brauchen sie nicht, sondern wir reden von diesen Swing States, auf die es ankommt. Und darauf wird sich der Wahlkampf ja auch fokussieren. Und da ist es entscheidend, wie sie wirken. Denn in der Mehrheit der Staaten ist das schon lange entschieden. Ob der jetzt Kamala Harris steht oder Hans Jessen oder TM oder wer ist wurscht, der wird sowieso gewählt, wenn er die richtige Partei vertritt. Aber in den Swing States nicht. Und das ist genau der Punkt, wo der Fokus stehen muss. Und dann bin ich gespannt, wie sich das entwickelt in den nächsten Wochen. Aber ich glaube, wir werden ja auch in diesem Kontext dann nochmal einen Blick drauf werfen. Allein, dass wir heute uns entschieden haben, in den Sommerferien so spontan aufzunehmen, zeigt ja, wie wichtig uns das Thema ist. Insofern werden wir darauf auch nochmal zurückkommen. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir schließen das für heute. War eine kurze Ausgabe, aber wie gesagt, Sonderausgabe darf sein. Nächste Woche starten die Sommerreihe, wie angekündigt. Und wir hören uns dann im September auch wirklich erst regulär wieder, denn jetzt ist Sommer. Pause angesagt. Und dementsprechend dann erst Ende September, vermutlich auch wirklich erst ganz, 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 ganz Ende September, wenn alle Wahlen durch sind. Wünschen euch bis dahin einen schönen Sommer, bleibt politisch und bis bald.
Das war der Politikgeflüster-Podcast. Schickt uns gerne Feedback per Mail oder besucht uns in den sozialen Medien. Bleibt politisch und bis bald.